Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointsTC.
Moin und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit dem Mann, der hier seit Ende Juli gesundheitsbedingt kein Teil dieser Sendung mehr war, der also seit dem 1:3 gegen den SSV Jeddelo gefehlt hat, der ganz genau weiß, dass der VfB seit seiner Auszeit 8 Siege in Serie gefeiert hat und der dennoch die Chuzpe hat, sich hier heute wieder hinzusetzen und den Lauf der Dinge zu unterbrechen, Fragezeichen, Henning Menke. Hi Henning.
Danke, moin Lars. Hier werden keine Läufe der Dinge unterbrochen. Auferstanden aus Ruinen.
Ja, okay, komm. Kannst du dich hier mit einem reinen Gewissen heute in dein Comeback begeben? Das letzte Mal, als du hier warst, weiß ich noch, warst du reichlich frustriert, reichlich genervt auch, weil das war der erste Spieltag. Man ist mit einem guten Gefühl, glaube ich, in die Saison gegangen, Kader zusammengehalten und dann diese Enttäuschung gegen den SSV Jeddelo und seitdem hat es sich hingelegt.
Das ist so. Trotzdem war ich zwischendurch noch einmal hier am Tisch mit Marius Ebbers, unserem Co-Trainer. Ja. Die Geschichte hatten wir ja schon. Ist leider dann nicht zur Ausstrahlung gekommen.
Wollen wir es nochmal kurz erklären?
Bitte sag du.
Du hast eine schöne lange Folge mit Marius Ebbers, ich glaube 2 Wochen nach dem Jeddelo-Spiel aufgenommen.
Ja, 80 Minuten, tolles Gespräch.
Und irgendwo ist die Tonspur zwischen Hunde und Elbe verloren gegangen.
Ja, aber Ebbe und ich hatten einen schönen Tag, es war ganz nett hier. Ja.
Nochmal, wir haben das damals schon als Ankündigung gemacht. Er hat auch gesagt, er kommt gerne nochmal wieder, weil ihr habt ja bis jetzt alles noch nicht gehört. Und ich auch noch nicht.
Du auch nicht.
Was genau. Der Ebbe denn alles so erzählt hat. Ja. Du warst auf jeden Fall eigentlich begeistert von dem Gespräch.
Ja, wunderbar. Und ich bin auch, selbst wenn ich krank gewesen bin, von der Mannschaft begeistert gewesen.
So.
Und zumindest habe ich ja nach dem Jeddelo-Spiel auch das Heimspiel gegen den HSC Hannover im Stadion sehen können und alle anderen Spiele im Stream. Von daher bin ich hier komplett auf dem Laufenden und die Serie wird nicht meinetwegen reißen.
Bevor es aber richtig losgeht, stelle ich euch kurz den Werbepartner für diese Folge vor. Sportler aufgepasst, seit 2006 ist Sportnord euer zuverlässiger Partner rund um das Thema Teamsport und Sportartikel. Vor Ort in Brake und online unter www.teamsportausstatter.de findet ihr eine große Auswahl diverser Sportartikel, egal ob Schuhe, Taschen, Trikots oder Sportequipment. Hat die Mannschaft dir beim Heilen geholfen?
Ich glaube in der Tat, dass es mit den Menschen was macht, wenn der eigene Verein gut und erfolgreich spielt. Und um da einen ernsthaften Satz zu sagen, ich kenne ganz viele Menschen, denen es wirklich schlecht geht, also die nicht mal kurz ein paar Wochen krank sind, sondern die Sorgen und Nöte haben im privaten und im beruflichen und die nicht viel mehr haben als dieses eine Spiel in der Woche und die dann zu ihrer Mannschaft fahren. Und wenn die 8-mal in Folge gewinnt und souveräner Tabellenführer ist, dann hilft das den Menschen in der Tat und das sollte sich auch die Mannschaft bewusst machen, dass das, was sie tun, mehr ist als nur Fußballspielen auf dem Platz, sondern dass das mit den Leuten was macht. Das glaube ich auf jeden Fall.
Schöne Worte. Henning, ich will deine Rückkehr hier heute auch als Chance sehen, denn du hast vielleicht den Blick auf das große Ganze in den letzten Wochen, auf die Entwicklung.
Absolut.
Noch ein bisschen mehr als ich, der jede Woche drüber gesprochen hat und täglich drüber berichtet und kannst mir ein bisschen erzählen, was du denn so aus der Ferne vom Sofa, du hast gesagt ungefähr 2 Meter Entfernung zum Fernseher, hast du die letzten VfB-Spiele gesehen, was du da so erkannt hast. Vielen Dank nochmal an Julian an dieser Stelle, der als Edeljoker eingesprungen ist.
Und hat das sehr, sehr gut gemacht, hat sich gut angehört. Viele Grüße.
Sag ihm das nicht, das brauchen wir nicht hören. Henning, zum Einstieg, ich habe eine seichte Frage für dich zum Einstieg, zum Bitte. Reinkommen, ja?
Bitte.
Ist der VfB nun Titelfavorit Nummer 1?
Nein, aber der VfB ist in der besten Ausgangslage. Der VfB hat weniger Druck als beispielsweise der SV Meppen.
Ist das so?
Ja, das glaube ich. Die Ansprüche in Meppen sind ganz andere und ganz anders formuliert vor der Saison. Und deswegen ist es der VfB Oldenburg nicht, aber er ist in einer wesentlich besseren Ausgangslage, als wir es alle gedacht hätten vor der Saison. In einer komplett besseren Ausgangslage, als wir es alle nach dem ersten Spieltag gedacht hätten. Und viel schöner könnte es im Augenblick nicht sein.
Ich habe hier letzte Woche einen Dreikampf ausgerufen zwischen dem VfB, Meppen und Rochtersen. Widerspruch oder kein Widerspruch?
Damals habe ich das von dir gehört und habe sofort zugestimmt, würde es auch genauso unterschreiben. Nun lehrt uns in der Regionalliga ja jeder Spieltag etwas Neues und Drochtersen hat nun 3 Punkte liegen lassen gegen Flensburg in Überzahl, was den VfB Oldenburg und den SV Meppen sehr freut. Ich würde trotzdem genau dabei bleiben. Das sind die 3 Großen. Im Augenblick sieht die Tabelle so aus, als ob der VfB und Meppen noch ein Stück weiter vorne sind. Die Ergebnisse sehen auch so aus. Meppen jetzt auch schon wieder 6 Tore. Wir kommen wieder noch drauf. Aber das sind die 3 spielstärksten Mannschaften. Und dann gibt es noch 2, 3 dahinter, mit denen zu rechnen ist. Aber die 3, ich bin bei dir, machen es unter sich aus.
Wen zählst du da noch dazu?
Ich sehe Phoenix Lübeck. Ich sehe auch eine Mannschaft wie Hannover 96 2. Die können alle Fußball spielen. Da darf man niemanden unterschätzen. Die Liga ist Gott sei Dank ausgeglichen. Jeder Spieltag bietet spannende und teils unerwartete Ergebnisse und so soll es ja eigentlich auch sein. So mögen wir das ja gerne.
Den Tabellendritten aus Jeddelo hast du jetzt nicht genannt.
Ich habe die ganzen Wochen über gesagt, Jeddelo spielt einen ganz tollen Start, spielt guten Fußball, überraschend guten Fußball. Da hat ja wirklich keiner mit gerechnet, auch wir Experten alle nicht. Wir haben gesagt, sollen sich erstmal retten vor dem Abstieg. Ganz großen Respekt dafür, aber ich habe von Anfang an gesagt, ich würde nicht so sehr auf Jeddelo gucken, weil die am Ende da vorne nicht stehen werden. Deswegen habe ich von den Punkten aus VfB-Sicht immer auf Drochtersen und auf Meppen geguckt. Und das bewahrheitet sich ja auch. Und ich wünsche dem SSV Jeddelo in dieser Saison alles Gute, aber sie werden mit den ersten 3 Plätzen am Ende nichts zu tun.
Dann sind wir uns in dem Bereich ja auch relativ einig. Unsere Meistertipps, Blau-Weiß Lohne und Kickers Emden, werden wir am Ende der Saison nochmal bewerten.
Ja, weil du das jetzt ja selber von dir aus nochmal sagst.
Ja.
Das klingt immer so, unsere Meistertipps.
Ja,
das
wir haben mal einen raushauen vor der Saison.
So, und es fiel aber ja auch das Wort bei dir, ich will dir ja helfen, fiel das Wort ja Geheimfavorit.
Ja.
Du hast nicht gesagt, Blau-Weiß Lohne hat mit Abstand den stärksten Kader und wird die Liga zersägen, sondern du hast gesagt, ich hau mal einen raus und ich glaube,
Blau-Weiß Lohne. Oh Henning, da muss ich dir ins Wort fallen, die Liga zersägen, da habe ich Max Wegner im Ohr nach dem Abstieg aus der 3. Liga, hat er das gesagt.
Ich auch, deswegen habe ich es auch gesagt. Und nun haben wir 2 Jahre warten müssen, aber das Zersägen kann beginnen.
Oh, Henning, du läufst direkt schon wieder zu Topform auf. Das ist. Henning, bevor wir natürlich ein bisschen detaillierter über das Spiel in Lohne sprechen wollen, gibt es so etwas, wo du sagst, das ist der eine Punkt, bei dem dich die Mannschaft in den letzten Wochen auf dem Sofa am positivsten überrascht hat?
Ja, der eine Punkt, nee, sind 2 Punkte.
Ja, dann, 2 Punkte. Du darfst auch 2 an dieser Stelle nennen.
Genau, ich mach mal das Attraktivere, die Offensive. Es ist so, dass wir auf einmal die Dinge reinmachen. Die Mannschaft schießt Tore am Fließband. Ich weiß nicht, wann das zum letzten Mal so gewesen ist. Selbst ich weiß es nicht. Wir haben ja alle die letzten Tage vom Kicker diese Statistik uns durchgelesen, dass tatsächlich seit der Einführung der 5-gleisigen Regionalliga noch nie eine Mannschaft an den ersten 8 Spieltagen so viele Tore geschossen hat. Ja. In allen 5 Staffeln.
30 waren es, das war vor dem Auswärtsspiel in Lohne.
Genau, also das hat noch nie jemand erlebt. Also so viele Tore und trotzdem haben wir auch noch mehr Chancen. Aber auf einmal geht dann auch wirklich jede 2. rein. Das ist das, was wir über all die Jahre bemängelt haben, was nicht geklappt hat, was natürlich viel auch an Mats Fackleim liegt. Und dennoch gibt es noch einen 2. Punkt und das ist die Defensive, die ja nun wirklich am Stock geht und dennoch großartige Leistung zeigt und jetzt tatsächlich auch zu 0 spielt. Das sind 2 ganz, ganz entscheidende Punkte.
Genau, über die Defensive werden wir jetzt nochmal ein bisschen mehr im Detail sprechen, wenn wir auf das Spiel in Lohne eingehen. 3-0 Arbeitssieg, habe ich gesagt. Wenn man 3-0 als Arbeitssieg betitelt, dann hört sich das immer so ein bisschen übertrieben an. Aber man muss schon sagen, dass größte Teile des Spielverlaufes recht ausgeglichen und intensiv waren. Aber da kommen wir gleich zu. Wir wollen erstmal natürlich über die Startaufstellung sprechen. Und da haben wir gesehen, dass der VfB reichlich kreativ werden muss inzwischen in der Viererkette. Luis Heidinay rechts hinten von Anfang an, Nico May und Ermal Pepschi in der Innenverteidigung und Nico Kniestock, das war so die gute personelle Nachricht des Tages, sag ich mal, ist jetzt nach seinen muskulären Problemen zurück in der Startelf, hat auch seine angestammten linken Position begonnen. Heißt, Leon Deichmann, nochmal zur Erinnerung, Muskelbinderriss, Marc Schröder, Teilanriss im Knie, Gufo Anu Bodem, Knieprobleme seit dem Heimspiel gegen Hannover. Anu Adam ohnehin Patellasehne, auch Patrick Möschel. Man hört immer nur so ein bisschen muskuläre Probleme. Seit Wochen nicht im Kader, geht's nicht voran. Nick Otto mit Bauchmuskelproblemen als der defensive Sechser im Mittelfeld, den man auch immer noch so ein bisschen zum Abwehrverbund zählt.
Definitiv,
da bricht irgendwie eigentlich alles weg, was wichtig ist. Aber die 2. Reihe zeigt, wie wichtig sie sein kann.
Ja, ich habe die Tage immer gesagt, auf der letzten Rille haben wir es gemacht. Das wird natürlich den Jungs nicht gerecht, die spielen. Deswegen würde ich sagen.
Das zeigen sie.
Ja, ja, deswegen würde ich sagen, auf der vorletzten Rille. Aber du hast die Ausfälle gerade genannt. Das ist mehr als nur eine Viererkette, die da fehlt. Das ist der gesamte, von Nico Kniestock abgesehen, der gesamte Stamm. Das ist die ganze Defensive, die fehlt. Und zwar lange fehlt teilweise. Und deswegen würde ich und möchte ich gerne einen Satz zu den Innenverteidigern, Ermal Pepschi und Nico Mai, sagen, die das ganz fantastisch machen. Dafür, dass sie da eigentlich so nicht vorgesehen waren. Am ersten Spieltag waren die beiden das, die die Außenverteidigerposition besetzt haben. Und das haben sie auch als Ersatz getan. Mhm. Da sollten schon eigentlich Kniestock und Möschel spielen, die dann angeschlagen waren. Und die haben wie ein Großteil der Mannschaft am ersten Spieltag ein vergleichsweise sehr schlechtes Spiel gemacht.
Beschaulich.
Ich fand es schlecht. Und ich habe hier an diesem Mikro, an dem ich gerade stehe, gesagt, wir müssen hoffen und beten, dass Kniestock und Möschel schnell wieder fit sind, damit wir diese Außenverteidigerposition anders besetzt kriegen. Und ähnlich habe ich es gedacht jetzt mit dem Ersatz in der Innenverteidigung. Aber die beiden, Pepschi und Mai, machen das ja wirklich so gut in dieser Situation. Da kann man wirklich nur dankbar sein und sagen, großen Respekt für diese Leistung. Weil so wie die Mannschaft da hinten jetzt jedes Spiel neu zusammenspielen muss, das ist ja wirklich Wahnsinn. Und jetzt spielen wir zu Null in Lohne und gewinnen da 3-0. Und das ist ein ganz großer Verdienst der Defensive. Und das sind vor allem diese beiden, Pepschi und Mai. Ja.
Jetzt finde ich, muss man zwischen den beiden noch so ein bisschen differenzieren. Nico Mai hat schon eine gewisse Regionalliga-Erfahrung ohnehin und ist auch hier in Oldenburg irgendwo auch ständig auf dem Platz. Auch wenn man irgendwie vielleicht das Gefühl hat, wenn alle da sind, ist er nicht in der ersten Viererkettenreihe, aber es sind nie alle da und er ist immer da. Also er ist immer fit, er spielt immer, er bringt wahnsinnig konstant seine Leistung. Ja, Jedelo war ein Ausnahmespiel, aber er ist total da, hat jetzt auch ja sein erstes Tor geschossen und so weiter. Und bei Ermal Pepschi ist halt eben der Fall, dem hat man Freitagabend angemerkt, was das ihm bedeutet hat. Sein erstes Tor für den VfB, der lief freudestrahlend, darf ich mal so sagen, mir entgegen, ich ihm nach dem Spiel ein paar Fragen zum Spiel gestellt habe, war total glücklich voller Adrenalin, sagte sofort so, ey Lars, mein erstes Tor für den VfB, da merkt man einfach, da ist einer mit Herzblut dabei.
Ja, und während du das erzählst und wir beide uns angucken, lächeln wir auch beide, das kann man jetzt draußen nicht sehen. Das ist natürlich eine der großen, fantastischen Geschichten, gerade beim VfB Oldenburg. Ein junger Spieler, der komplett aus dem eigenen Nachwuchs kommt, der VfB ja durch und durch ist. Ich habe schon mehrmals an den Podcast mit ihm hier erinnert, den du gemacht hast, wo sowas Sympathisches. Und wenn Spieler nicht nur sagen, dass sie den Verein mögen und die Stadt mögen und die Mannschaft mögen, sondern man weiß, dass das auch wirklich so ist und man kann ihn das abnehmen, dann ist das natürlich fantastisch. Und er hat sich so reingearbeitet über die Jahre und hatte dann in der Vorbereitung dieses tolle Spiel gegen den HSV, war dann erstmal wieder so ein bisschen raus, auch durch die schlechte Leistung. Und jetzt wirklich so eine Entwicklung, dann macht er da dieses Tor, da kommen wir gleich nochmal genau drauf, aber da vor dem Gästeblock und darf seine Zitrone küssen und klopfen. Und es ist eben nicht geschauspielert, sondern das ist so. Und das ist natürlich echt schön, nicht nur für ihn, sondern für alle Beteiligten.
Absolut. Er macht ja nicht nur sein Tor, sondern ist wirklich auch an vielen guten Defensivaktionen beteiligt gewesen. Pässe, die er abgefangen hat, Zweikämpfe, in die er sich reingeworfen hat, das sah schon alles sehr, sehr gut aus. Ja, wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor, Henning. Es ging bedächtig los. Ballbesitz auf beiden Seiten, kann man jetzt in der ersten Viertelstunde, glaube ich, keinen großen Unterschied machen. Und dann kam genau das, wie Uwe Mörle später auch auf der Pressekonferenz gesagt hat, Trainer von Blau-Weiß-Lohne. Wie es dann so ist, wenn es bei einer Mannschaft läuft und bei der anderen nicht, der VfB macht aus der ersten Halbchance, als mehr als eine Halbchance würde ich es gar nicht bezeichnen, direkt das 1-0. Flanke von Drilon Demay. Ich würde von außen sagen, da war Schnee drauf. Also das war jetzt keine Flanke, wo ich sage, oh, da ist automatisch Torgefahr.
Nicht besonders scharf jetzt reingespielt worden. Wenn natürlich der anzuspielende Spieler, Dino Schäfer, auch ein bisschen Platz hat, dann ist das nicht so schlimm, dann kann man auch was draus machen.
Den verschafft er sich so mit, glaube ich, so einem kleinen.
Aber völlig in Ordnung.
Nein, absolut fair, kleinen Rempler so in den Rücken des Gegenspielers. Dadurch kriegt er ein bisschen Platz und macht dann wirklich aus diesem Ball, der nicht sehr scharf war, extrem viel, indem er ihn mit Druck gegen die Laufrichtung des Torwarts köpft. 1-0.
Ja, erste richtige Möglichkeit, auch wenn es eine Halbchance war und dann geht der Ball rein. Hat Uwe Mörle auch recht, ne? Das ist der Unterschied. Wenn es läuft, wenn du das Selbstvertrauen hast. Und Lohne, kann man vielleicht jetzt am Anfang auch nochmal dazu sagen, da läuft es ja echt wirklich nicht. Die haben vorher 6 Stück gekriegt im Spiel davon gegen Bremen 2.
Ja.
Haben auch, glaube ich, selber ganz andere Erwartungen gehabt. Uwe Mörle hat das auch.
Ich auch.
Ja. Ach, Lars.
Die enttäuschen mich Woche für Woche. Ja, aber ist okay. Mach weiter.
Ja, Uwe Möller hat das ja auch auf der Pressekonferenz mehr als nur durchklingen lassen, wie auch gerade die Stimmung in Lohne ist.
Ja.
Also da ist man auch nicht mehr nur dankbar, dass man als Blau-Weiß-Lohne Regionalliga spielen darf, sondern da hat man mittlerweile was aufgebaut und hat ja auch mit Kubilanski und anderen da wirklich gute Leute geholt im Sommer und hat, glaube ich, schon, du warst, glaube ich, nicht der Einzige, der gedacht hat, da geht was, sondern auch im Oldenburger Münsterland hat man gedacht, jetzt so langsam geht der Weg nach oben und da ist, scheint man sehr enttäuscht zu sein und wenn man Uwe Möller richtig zuhört, dann hat er auch Druck, glaube ich, als Trainer und das ist es genau dann. So tritt die Mannschaft auch auf, war auch teilweise in ihrem Anlaufverhalten Blau-Weiß-Lohne sehr zögerlich, zurückhaltend. Er könnte ja auch denken, gegen eine Mannschaft wie den VfB Oldenburg, der defensiv so angeschlagen ist, könnte man auch als Blau-Weiß-Lohne ja offensiv draufgehen und Druck machen. Das haben die ja gar nicht gemacht am Anfang. Die haben sie wirklich tatsächlich zurückgezogen, haben erstmal hinten nicht gemacht, haben den VfB hinten rumspielen lassen ohne Ende. Das hat mich sehr gewundert und das zeigt aber das, was Mörle in der Pressekonferenz sagt. Die einen gehen mit breiter Brust, egal wer spielt, wir hauen jeden Gegner weg, 8. Sieg in Folge. Und bei den anderen läuft es gerade wirklich gar nicht. Und das merkst du dann. Und dann geht noch die erste Chance rein und dann geht natürlich alles in Richtung VfB in den Köpfen.
Henning, jetzt hast du schon so viel gesagt, jetzt nutze ich das mal als Steilvorlage. Ich hatte mir tatsächlich die Stimme von Uwe Möhrle für einen späteren Zeitpunkt rausgeschnitten. Mehr oder weniger so der Rausschmeißer aus diesem Spiel sollte das sein. Ich nutze einfach die Steilvorlage von dir, weil du ganz viel dazu gesagt hast und wir hören uns mal an, was Uwe Möhrle nicht zum Spiel, sondern zur Lage bei Blau-Weiß-Lohne gesagt hat, weil ich fand das schon auch bemerkenswert, wie er sich da nochmal vor die Mannschaft gestellt hat.
Das ist zum Spiel eigentlich alles, was ich sagen möchte. Und ich glaube, dass wir noch ein, zwei Sachen einen Tick mehr am Herzen liegen. Ich glaube, dass ja all das, wir natürlich wissen, dass wir eine schwierige Situation haben und dass in den Wochen und in den Monaten davor alles, was wir dann richtig machen, dass das dann gut ist, dass wir auch für Erfolge gefeiert werden und dass jetzt in der Krise logischerweise ist immer einfach drauf zu hauen und zu sagen, so, das ist jetzt alles schlecht, was davor gut war. Das ist vielleicht auch menschlich, dem müssen wir uns auch stellen, logischerweise. Aber trotzdem ist mir das immer dann auch sehr, sehr einfach, weil draufhauen kann im Grunde jeder. Das ist wirklich einfach und ich weiß, dass ich meine Mannschaft unter Wert verkaufe, dass wir einfach nicht das spielen, was wir spielen möchten. Und ich werde mich auch immer vor die Jungs. Ich werde mich auch immer vor die Jungs stellen, weil ich weiß, dass sie das Herz am rechten Fleck haben, dass es meine Jungs sind und ja, wir uns dann auch für Leistungen vielleicht entschuldigen müssen, die wir aktuell spielen. Aber trotzdem glaube ich weiß, was das mit Menschen und mit einer Mannschaft macht, wenn man eben ja ständig Niederschläge, Rückschläge dann erleiden muss, wenn man ständig was hinterherlaufen muss. Und klar müssen wir auch Dinge einfordern, müssen weniger Fehler machen, müssen konsequenter spielen, müssen wieder einfach mehr richtige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wie gesagt, dass ich mich da immer vor die Jungs stelle, die mit allen verteidige, was ich habe. Und wir ja den Kopf oben halten werden, weiterarbeiten werden. Und ja, wir schnellstmöglich aus der Nummer rauskommen. Das kann ich so weitergeben. Euch. Ja. Ja, jetzt habe ich ganz schön lange erzählt. Also wir werden morgen nicht frei machen, wir werden trainieren, weil wir Dienstag ein Pokalspiel haben in Drochtersen, werden Montag trainieren. Also euch weiterhin viel Erfolg und wir sehen uns dann im Rückspiel und hoffentlich in einer anderen Ausgangslage. Danke.
Ja, Henning, wir müssen beide ein bisschen schmunzeln wegen der Stimmung im Lohner Vereinsheim, glaube ich, die da im Hintergrund zu hören war, wo die PK stattgefunden hat. Ja, aber ich habe hier schon mehrfach gesagt, dass ich irgendwie ein Fan von Uwe Möhrle bin und ich finde das schon bemerkenswert, wie er sich in so einer Situation vor seine Jungs, wie er ja sagt, stellt, die zwar nicht die Leistung bringen, das spricht er ja auch deutlich an, die man erwartet, aber dass er da überhaupt keine Diskussion aufkommen lassen will, dass die auf dem Platz stehen, auch wirklich da ihr Herz lassen, ne? So hat er es gesagt.
Mit allem, was er hat, stellt er sich vor seine Jungs. Ja, klingt natürlich auch ein bisschen pathetisch, das darf aber auch, aber das ist...
Ich finde besser pathetisch als... da zu sitzen und nicht zu wissen, was man sagen soll in so einer schweren Situation. Ne?
Gar keine negative Kritik, ich neige auch dazu. Es gehört auch zum Sport und zur Emotion dazu. Es klingt pathetisch, den Nachsatz, den ich sagen wollte, ist aber inhaltlich völlig richtig. Und ja. Offenkundig, wenn man die Stimmung da im Vereinsheim hört, war das ja auch genau der richtige Ton, den er getroffen hat.
Kam auf jeden Fall sehr gut an. Kurze Werbepause.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit. Zurück zum VfB. Ja, wir haben ansonsten, glaube ich, eine ziemlich ausgeglichene erste Halbzeit gesehen. Der VfB hatte schon mehr den Ball und war auch irgendwo verdient in Führung durch die Effektivität. Torchancen habe ich jetzt ehrlicherweise, ich schreibe ja immer eifrig mit auf der Tribüne in der ersten Halbzeit, ansonsten klare Torchancen nicht gesehen.
Nee, war umweltfreundlich, papierschonend. ja, alles gut.
Genau, und so geht's in die Halbzeit. Dann kommt Lohne mit deiner ersten guten Chance, nennen wir es mal Chance aus der Kabine. Das ist der Hakentrick von Thorsten Tönjes nach einem Querpass, der dann problemlos von Johnny Peitzmeier gehalten wird. Aber man hatte so dann zumindest das Gefühl, okay, das war die 47. Minute. Oh, die haben so ihre erste Chance. Jetzt könnte vielleicht eine erste Welle kommen. Aber, und da sind wir beim Begriff im Stile eines Spitzenteams, Henning.
Hey, ja.
Schlägt der VfB in der 49. Minute mit dem 2-0 zu?
Ja, also lass mich das einmal aufnehmen. Wir haben eben im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen. Ist das ein Arbeitssieg oder im Stile eines Spitzenteams? Ist an allem was dran? Aber gerade dieses Tor von Ermal Pepci, du erzählst es gleich nochmal genau, ist natürlich auch, hat ehrlich gesagt wenig mit im Stile eines Spitzenteams zu tun. Also weiß er ja selber nicht so genau, wie der reingegangen ist. Der sollte dann eben rein. Das war sein Abend, sein Spiel. Ich freue mich darüber. Toll.
Er hat das manifestiert, hat er danach zu mir im Interview gesagt. Als er zur Ecke nach vorne gelaufen bin, hat er sich selbst gesagt, den haue ich jetzt rein, das habe ich manifestiert. Aber und das ist natürlich jetzt, auch wenn der glücklich reingeht, eine Einstellungssache.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Jetzt, wo du das sagst, ist für mich eine neue Info gewesen. Das ist eine Frage, wie gehe ich rein in so eine Situation? Glaube ich daran, den reinzumachen? Auch wenn er so kommt, dass ich den nur halb im Oberschenkel da reinlupfen kann. Ja, das würde ich auch sagen. Das ist eine Einstellungssache, dann großen Respekt.
Okay, um das Tor nochmal kurz zu beschreiben, es war übrigens sehr herrlich aufgenommen von einem der VfB-Social-Media-Leute im Internet. Ecke Julian Boccaccio, der Ball kommt so, springt einmal auf, kommt so ungefähr 8-9 Meter vorm Tor, ja, in Richtung Hüftgegend von Ermal Pepci und der schafft es, seinen rechten Oberschenkel so hoch zu reißen, dass er irgendwie von diesem Oberschenkel, ich habe ihn nochmal gefragt, im Stadion habe ich gedacht, der wäre noch abgefälscht gewesen, man sieht es auch auf den Bildern, war nicht abgefälscht, er geht irgendwie vom Oberschenkel in Richtung Pfosten, von da aus ins Tor, auch nur ein paar Zentimeter hinter die Linie. Ein klassischer Fall von, wenn es läuft, dann läuft's, würde ich sagen.
Dann läuft's. Und auch keine Zerrung dabei beim Hochreißen des Oberschenkels. Genau, und wenn du sagst, dann läuft es, läuft. Der Ball geht rein und dann läuft natürlich Herr Pepci.
Oh, übrigens, Henning, wir haben das Phrasenschwein. Ja, komm, wenn es läuft, dann läuft's. Da schmeiß ich einen rein.
Du schmeißt rein, das finde ich gut. Okay, weiter geht's.
Ich hatte das vorher gesagt, du hast mich nur wiederholt.
Ach, sehr gut, dann muss ich nicht extra.
Du darfst gleich nochmal was anderes machen.
Muss ja nicht. Ich bin glücklich. Aber du sagst, wenn es läuft, dann läuft's. Und der Ball geht rein und dann läuft ja Ermal Pepci. Nämlich auf den völlig gefüllten Gästeblock 500, 600 Oldenburger, vielleicht sogar insgesamt.
Mehr als 600 wurde mir gesagt.
Mehr als 600.
1650 Zuschauer davon, mehr als 600 aus Oldenburg. Das ist schwer zu tippen.
Viele wahrscheinlich auf der Sitzplatztribüne auch.
Genau.
Noch.
Also ich sitze ja auf meinem Presseplätzchen da auf der Sitzplatztribüne hinten und vor mir die linke Seite der Sitzplatztribüne war gefühlt drei Viertel Oldenburg.
Alles klar. Dann sagen wir mal 750 Oldenburger, davon 600 in den Block und er mal rennt auf den Block zu. Rutscht auf den Knien Richtung Block, schlägt sich auf die Zitrone, steht auf, küsst die Zitrone, die Mannschaft fällt über ihn her. Ja, dann ist es wie gemalt, ne? Flutlicht.
Schöne Bilder da entstanden auf jeden Fall auch.
In der Tat, ich habe schon gedacht, ob ich mir das ausdrucke in DIN A0 fürs Wohnzimmer, wie er da vor dem Block steht. Wird ernsthaft. Es gibt ein anderes ikonisches Bild, das war in Meppen, als Raphael Brandt vor der Gästekurve steht. Das habe ich auch nochmal überlegt. Wer weiß, wer da die Rechte an dem Bild hat, gerne Info zu mir. Ich möchte das haben. Vielleicht auch im Schlafzimmer. Mal gucken, wo es hinkommt.
Ich kann dir den Namen nennen. Machen wir später.
Es ist der, der es immer ist. Gut.
Ja, genau. Es ist der, der es immer ist.
Dann viele Grüße auch an dieser Stelle.
So, dann fällt in dem Moment das 2-0 und dann hatte man schon das Gefühl, dass der VfB grundsätzlich das Spiel erstmal im Griff hat. Und es gab dann, das ist die Phase, die Dario Fossi, da hören wir uns die Stimme gleich auch nochmal an, später nochmal anspricht. Es gab so eine Phase von 5 Minuten. Da war Lohne einmal drin. Da gab es 2, 3 Sequenzen hintereinander weg. Ich glaube, ich habe aufgeschrieben, 62., 63., 64. Das waren... Wow, 3 Chancen, die würde ich auch wirklich als Chancen bezeichnen.
Definitiv.
In denen Johnny Peitzmeier eingreifen muss. Da wissen wir alle, wenn das 2-1 fällt.
Genau, ich würde das gar nicht. Du sagst, es waren 5 Minuten, waren noch nur 5 Minuten, aber das sollten wir trotzdem nicht kleinreden, weil es eine kurze Zeit ist. Also wenn da das Tor fällt, da kann auch schnell das zweite fallen, dann geht das Spiel vielleicht anders aus. Wobei ich den VfB im Augenblick so einschätzen würde, dass er auch auf solche Rückschläge reagiert hätte. Ich mache mir im Augenblick gar keine Sorgen, dass die Mannschaft irgendwie das Konzept verliert, wie es die letzten beiden Jahre waren. Aber du hast völlig recht. Da war Lohne da. Ich habe einen Bekannter von mir, der im Stadion saß, schrieb mir, Zitat, wir betteln gerade so ein bisschen um den Anschlusstreffer. Und so sah das auch aus, ja, muss ich auch sagen.
Ja, jetzt muss man sagen, so eine Phase gibt's immer mal im Spiel, da muss man dann durchkommen. Wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass es vorher nahezu keine Torchancen von Blau-Weiß-Lohne gab, hat sich das dann eben in diesen paar Minuten angesammelt. Der VfB hat die Phase überstanden und dann durch Lino Schäfer nochmal zum 3-0 zugeschlagen, 76. Minute. Es war, glaube ich, ein langer Ball von Johnny Peitzmeier, den Mats Fackler mit dem Kopf verlängert. Linus legt sich den dann nochmal schön am Gegenspieler vorbei und trifft dann, wie ich finde, aus vollem Lauf gar nicht so einfach, sehr platziert in die lange Ecke.
Genau, und auch gar nicht so ein Robben-Ding wie sonst, ne? Von der anderen Seite.
Nee, war von links, mit links.
Ja, ungewöhnlich.
Ja, absolut.
Nee,
ja.
Aber du sagst es.
Wobei, wo du das sagst, ne? Auch absolute taktische Variante des VfB bis jetzt in dieser Saison. Ne? Sie spielen immer entgegengesetzt. Also auch jetzt, wo Aurel Obongo, den haben wir noch nicht aufgezählt, weil es ein Offensivausfall war. Aurel Obongo ist mit Rückenproblemen ausgefallen. Spielt Raphael Brandt als Linksfuß rechts und Lino Schäfer auch auf der linken Seite.
Ja, also um die Außenstürmerposition müssen wir uns gerade wenig Sorgen machen. Das ist so. Nein, aber ein gutes Tor und Linus 2 Tore, was will man mehr?
Ja, was will man mehr, kann ich dir direkt beantworten. Linus stand noch 2-mal alleine vorm Tor in der Schlussphase. Ja, hat ihn geärgert, ich habe mit ihm gesprochen.
Gut, also du sagst jetzt, der VfB Oldenburg hat in 9 Spielen 33 Tore geschossen, so viele wie niemals irgendjemand zuvor, aber du bist noch nicht zufrieden.
Doch, ich bin sehr zufrieden, aber du hast gerade so diesen lapidar hingesetzt, was will man mehr. Das waren nochmal 2 Riesendinger. Ich glaube, das eine Mal legt Moses Otuali schön quer. Linus will den mit rechts in die lange Ecke schieben, Außenpfosten raus. Und dann kurz danach spielt Vjekoslav Taritas nochmal einen Ball in die Schnittstelle, wie man so schön sagt. Linus alleine durch, möchte diesmal lupfen und trifft den Torwart. Vjekoslav Taritas, wenn der Name gerade bei mir fällt.
Du sagst das schon so süffisant und guckst mich an.
Ja, dein Mann auf dem Trikot, zurzeit außen vor. Drilon Demay macht echt einen guten Job.
Total. Demay hat eine super Entwicklung. Einen ganz kurzen Schlenker. Vor der Saison habe ich vielfach gehört, dass Leute unzufrieden sind, dass nur der Kader gehalten worden ist und nicht viel dazugeholt worden ist. Mittlerweile haben wir ja 3, 4 Neuzugänge, wenn man Hagen noch zählt. Wir kommen gleich noch darauf. Ich war damit sehr zufrieden, dass der Kader gehalten worden ist. Und ich hatte damals das Argument, Spieler, die wir haben, trainieren ja auch und können sich ja auch verbessern. Also es muss ja nicht alles so bleiben, wie es ist. Ich fand Demay die Monate davor enttäuschend. Hat auch aus meiner Sicht zu Recht nicht zur ersten Elf gehört die meiste Zeit, hat sich jetzt im Laufe dieser Saison sehr gemacht, in der Vorbereitung schon stark gespielt, hat ja auch, glaube ich, die ersten Spieltage gespielt von Beginn an, das hatte er sich voll verdient, jetzt wirklich gute Spiele, wir müssen uns da im Mittelfeld auch offensiv gar keine Sorgen machen, wer spielt. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Entwicklung und das führt auch dazu, dass Taritas, der ganz schwer in die Saison gekommen ist, der eine schwache Vorbereitung hatte, dass der zu Recht jetzt im Augenblick von der Bank kommt. Und wenn man mal die potenziellen Stammspieler sieht, dann haben wir auf der Bank jetzt am Wochenende noch 2 dieser großen Namen gehabt. Das sind Oduali und Taritas, die auf der Bank sitzen. Dann hast du noch Hagen und A-Jugendspieler und einen Torwart. Das war's mit der Bank. Und ich finde, dass Oduali und Taritas im Augenblick die richtigen beiden auf der Bank sind.
Kann ich dir ehrlicherweise nicht widersprechen. Wo du das gerade mit den verschiedenen Auswechselspielern bzw. Bankspielern angesprochen hast, da ist einer zum Debüt gekommen, den hat der VfB noch gar nicht so öffentlich vorgestellt, dass der jetzt Teil des Kaders ist. Sohai Iwasaki, wir haben mehrfach über ihn in der Vorbereitung gesprochen, dass er jetzt ja mit im Probetraining ist, war wochenlang da, ist natürlich jemand, der Transferfenster unabhängig unter Vertrag genommen werden kann, weil er eben aus Japan kommt, ist jetzt in der 91. Minute war es natürlich nochmal taktisch eingewechselt worden. Ja, für die Breite tut das natürlich jetzt gerade in dieser Situation gut.
Genau, das hat jetzt die Mannschaft lange kennenlernen können, war auf jedem der letzten 8 Siegerfotos mit drauf, auch wenn er nicht gespielt hat.
Ja, meist aber in Zivil.
Meist in Zivil, natürlich, scheint ein ganz sympathischer Typ zu sein. Was du sagst, ist das, was ich auch sage. Ich habe ihn in der Vorbereitung gesehen. Ich fand ihn, außer dass er irgendwie emsig und schnell war, fand ich ihn nicht besonders stark, hat natürlich auch keine Bindung zur Mannschaft gehabt, wobei das Anu Bodum auf der anderen Seite sehr, sehr schnell geschafft hat als Neuzugang. Deswegen hat er mich jetzt so von dem, was ich live auf den Dorfplätzen der Region gesehen habe, nicht so komplett überzeugt. Aber genau, was du sagst, für die Kaderbreite alleine dafür ist es ganz, ganz wichtig. Ich hielte den Kader weiterhin für etwas zu dünn. Wir sehen das ja an all den Verletzten. Deswegen freue ich mich sehr, dass der Herr da ist. Herzlich willkommen.
Auch Hemberger dann noch in der Nachspielzeit eingewechselt. Also da kommen dann schon wirklich die von der Bank, die eigentlich ja nur noch zum erweiterten Kader oder zur A-Jugend zu zählen sind. Ne? Wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen. Kurzfristig gibt es eine Chance, glaube ich, bei Nico Otto mit seinen Bauchmuskelproblemen. Bei Ngufu Anu Bodem wissen wir es nicht genau, wie lange sich das mit dem Knie hinziehen.
Ich hörte, dass es auch da möglich sein könnte.
Das ist gut, weil alle anderen, ehrlicherweise, die fallen noch lange aus.
Was mit Lubongo?
Ja, Lubongo, ich habe nur an die Defensive gedacht, stimmt. Lubongo, Rückenprobleme, da hörte ich zumindest am Freitagabend, dass man davon ausgeht, dass das eine kurzfristige Sache ist.
Ja. Du hast das gerade mit Lubongo und Schäfer und so schon mal gesagt und Demay und Taritas. Ich finde das so beeindruckend im Augenblick, dass jemand wie Aurel Lubongo, der für mich... Ja gut, du hast immer Faklam und Anu Bodem und spielen ja alle gut im Augenblick, ne? Aber in einer guten Mannschaft, Lubongo tatsächlich in dieser Saison die ersten 9 Spiele nochmal heraussticht und dann fällt der auch noch aus zu all den anderen, die ausfallen und dann spielen andere und dann gewinnst du 13-0 in Lohne und das ist gar kein Thema. Stark.
Ja, absolut. Also man muss wirklich sagen, dass man spricht immer von zweiter Reihe, das will kein Trainer hören, weil natürlich braucht er, wie du gerade gesagt hast, 18, 19, 20 gute Leute. Aber da springt jeder zurzeit für den anderen in die Bresche und ruft seine Leistung ab.
Genau.
Wir hören uns mal an, was der Trainer zum Spiel in Lohne gesagt hat, Dario Fossi.
Wir waren uns sehr, sehr sicher, dass wir heute eine Lohner Mannschaft treffen, die heute sehr, sehr arbeitet. Im Gegensatz zu den letzten Wochen wussten wir, dass eventuell die Spieler auf den Platz kommen, die uns kennen, wie wir es in der letzten Saison gesehen haben. Und so war es dann auch. Es war dann schwierig, in dem Mann-gegen-Mann-Bezug Lücken zu finden. Ich finde aber, dass wir von der ersten Sekunde an unsere Hausaufgaben wirklich gut gemacht haben, wenig anbrennen lassen, hatten jetzt nicht en masse Chancen, aber wir haben das Spiel sehr, sehr gut kontrolliert, sodass wir dann auch mit der Führung so ein bisschen Lockerheit haben. Wie die Jungs das angenommen haben, ist echt toll. Wir laufen gerade momentan am Stock, weil wir echt einige Verletzte haben. Haben mit Spielern gespielt, die jetzt eigentlich wenig Zeiten hatten. Dafür haben sie es wirklich heute super gespielt. Es war es eigentlich in keiner Phase. Nach dem 3-0 hatten wir so 5 Minuten, wo Lohne dann, wenn sie vielleicht ein bisschen Abschlussglück haben, nochmal rankommen. Aber insgesamt war es von uns spielerisch ein tolles Spiel. Gegen den Ball war es ein tolles Spiel. Und es macht uns dann natürlich glücklich, so eine Serie weiterzuführen, vor allem auch hier zu gewinnen, weil wir wissen, wie schwierig es hier zu gewinnen. Deshalb haben die Jungs sich 2 Tage frei verdient, weil sie heute einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde sauber gearbeitet haben, so wie es sein muss.
Ja, ich glaube, da können wir zu ganz viel Ja und Amen sagen. 2 Anmerkungen. Ich glaube, er meinte die Phase nach dem 2-0. Er sagt jetzt hier die Phase nach dem 3-0, in der Lohne nochmal hätte rankommen können. Ja. Und ich habe auch gesehen, dass du so ein bisschen ganz kurz mit den Augenbrauen gezuckt hast. Spielerisch ein tolles Spiel. Ja, es war gut, es war reif, es war stabil. Spielerisch, aber ich finde es auch, ehrlicherweise, wenn ich freitagsabends in Lohne spiele, erwarte ich auch kein spielerisch schönes Spiel.
Ich wollte es gerade sagen, genau. Nein, das war natürlich jetzt für den außenstehenden und parteiischen Fan jetzt kein mitreißendes Fußballspiel. Ja. Auch kein Vergleich zu den 3 6-2, 6-1, 5-2 Siegen davor. Ist die Frage, was der Anspruch ist. Aber natürlich, wenn du jetzt die ganze Saison nicht gesehen hättest und hättest gesagt, ich guck mir mal ein Spiel der Regionalliga Nord an, VfB Oldenburg bei Blau-Weiß Lohne, und hättest das gesehen, vor allem in der ersten Halbzeit, dann hättest du gedacht, ja, doch, und dann noch eine Wurst dabei, passt schon. Aber jetzt war es natürlich auch nicht groß überragend, das muss man auch sagen.
Henning, am Freitagabend, oder nicht nur am Freitagabend, sondern Freitag den ganzen Tag, hatte der Trainer Jahrestag. Ein Jahr Dario Fossi beim VfB Oldenburg. Die Mannschaft hat ihm dazu den Sieg geschenkt. Ich habe dazu letzte Woche einen Text geschrieben. Ja, Dario hat die Mannschaft als Tabellen-17. Letzte Saison übernommen, hatte dann einen schlechten Start, dann war sie 18. Jetzt ist sie 1. Deine Gefühle, deine Worte dazu?
Meine Gefühle sind, wir können Gott nur auf Knien dankbar sein, dass wir dieses Jahr erleben durften.
Okay.
Das sind meine ernsthaften Gefühle dazu. Ja, es passt einfach, meine Oma hätte gesagt, wie Arsch auf Eimer, der VfB Oldenburg.
Ich finde, dafür darfst du kurz ans Phrasenschwein, bevor du deinen Vortrag gehst.
Für die selige Oma, ja.
Nee, für den Arsch auf Eimer.
Ja, ja, der ist ja von der Oma, warte kurz. Also der Eimer, nicht der.
Ah, Henny, schön, dass du wieder da bist.
Ja, oder? Ich freue mich auch. Ich habe mich auch vermisst.
So, jetzt, was hat Dario mit dem Verein, mit der Mannschaft gemacht?
Ja, ich muss ja immer ausholen. Als Dario damals gekommen ist, hat es begonnen, dass Kontinuität beim VfB auf einmal wieder da war. Der VfB kam als Verein aus der größten Krise, die er in den letzten Jahren gehabt hat. Auf einmal wurde eine Mannschaft zusammengebaut, wurde über Jahre eine Mannschaft zusammengehalten. Im Grunde ist, seitdem Dario da ist, hat es komplett aufgehört, dass jedes Jahr die ganze Mannschaft aussortiert wird, sondern wirklich ganz punktuell und ganz kontinuierlich dann Mannschaft aufgebaut in all den Jahren, die Dario da war. Und es hat ganz viel mit der Stimmung innerhalb des Vereins gemacht, innerhalb der Mannschaft und vor allem im Umfeld. Er hat als Aufstiegstrainer ganz viel, glaube ich, mental bewirkt in der Mannschaft, im Verein. Er ist in der dritten Liga dann an seine Grenzen gekommen, hat sich aber auch weiterentwickelt und er ist vor allem nie vom VfB abgerückt. Er ist immer da geblieben, auch diese eineinhalb Jahre, die er dann weg war, oder zwei sogar fast. Und mir ist jetzt, wo es dann um diesen Jahrestag ging, ein Jahr wieder beim VfB Oldenburg, ist mir ein Text in den Sinn gekommen, den ich vor nämlich exakt einem Jahr oder zwei Wochen vorher in einem der VfB-Diskussionsgruppen, da habe ich ganz viele mal da vom Jahr geschrieben habe. Der ist ein Tick länger, also es geht eben die Situation, VfB steigt aus der dritten Liga ab, erste Saison unter Duda, komplett in die Hose gegangen. Fuhrt hat es ein bisschen aufgefangen. Fuhrt Kielisch als neuer Trainer. Zweite Saison mit Fuhrt Kielisch angefangen. Alles wieder im Eimer.
Noch mehr in die Hose gegangen.
Was passiert hier? Wollen wir nicht Dario wiederholen? War so mein Gedanke. Ich würde mit deinem Einverständnis diesen Text mal vorlesen. Ganz eine Minute.
Ja? Henning, Feuer frei. Also, ich bin ganz Ohr.
Ist ungefähr ein Jahr und drei Wochen alt. Ja, also so zwei, drei, vier Wochen, bevor Dario dann.
Also es ist die, Fuhrt war schon freigestellt. Nee, das Fuhrt ist die Phase,
ist,
wo.
Fuhrt ist noch unser Trainer.
Also Endphase, wahrscheinlich kurz vor dem 0-3 zu Hause gegen Werder Bremen 2. Die Krise ist am Laufen. Die Mannschaft unten im Keller. Genau. Und jetzt die Gedanken von Henning Menke.
So, also ungefähr ein Jahr und drei, vier Wochen alt, der Text. Also da habe ich geschrieben. Ich schreibe jetzt mal etwas, das ich normalerweise nicht schreibe. Aber ich bin für Fuhrts Freistellung und Darios Rückkehr auf die Trainerbank. Das sage ich mit großem Respekt. Fuhrt hat uns in der dritten Liga bis zum vorletzten Spieltag an den Klassenhalt glauben lassen. Er hat die Mannschaft damals in kürzester Zeit unwahrscheinlich stabilisiert. Nicht wenige waren der Meinung, wir wären drin geblieben, hätte Fuhrt nur ein paar Wochen mehr Zeit gehabt. Danach hat er uns aus persönlichen Gründen verlassen, was vollkommen in Ordnung war. Nach dem katastrophalen Start in die dann folgende Saison unter Duda war Fuhrt dann wieder zur Stelle. Und die meisten, auch ich, waren darüber sehr froh, wenn ich mich richtig erinnere. Auch in dieser Situation hat er der Mannschaft sofort helfen können. Viele, Klammer auf, ich nicht, Klammer zu, glaubten nach den ersten Spielen sogar daran, dass wir noch oben angreifen könnten. Doch in der Rückrunde war die Luft dann schnell wieder raus und weder die jüngste Sommervorbereitung noch die ersten Pflichtspiele der aktuellen Saison konnten diesen Trend umkehren. Ganz im Gegenteil. Das Niveau auf dem Platz ist zu großen Teilen mittlerweile, Klammer auf, wieder Klammer zu, unterirdisch. Die Mannschaft scheint völlig durch den Wind zu sein und die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass der eine oder andere Spieler einfach nicht mit Fuhrt kann. Das ist okay, weil menschlich. Aber obwohl sich dieses Jahr realistischerweise nicht die Meisterschaft zum Ziel gesetzt worden ist, dürfen wir einfach nicht die zweite Saison nacheinander verschenken. Bei Duda wurde zu lange gewartet. Nach 10 Spieltagen war die Spielzeit Anfang Oktober bereits im Eimer. Wollen wir das noch einmal erleben? Das alles schreibe ich mit Dank und Respekt für Fuhrt. Nicht zuletzt geht es hier um den Arbeitsplatz eines Menschen. Und wir sollten bei aller Gier aufs Gewinn auch nicht vergessen, dass Fuhrt vor kurzem erst seinen Vater verloren hat. Beide Punkte lassen mich selbst nicht darüber jubeln, einen Arbeitnehmer vor die Tür zu setzen. Ich sehe nur keine Chance, wie wir diese Saison noch retten wollen, wenn wir nicht den Trainer austauschen. Ehrlich gesagt erwarte ich auch in Lohne einen schwachen Auftritt samt Niederlage. Und was dann? Sollen wir dann immer noch warten, für Meppen zum Aufbaugegner werden und der Musik schon wieder um Lichtjahre hinterherlaufen? Ich möchte das nicht. Und dann sind wir doch eigentlich gerade in der guten Situation, dass wir in Dario einen Trainer haben könnten, den wir kennen und der den Verein und große Teile der Mannschaft sowie die Liga kennt. Wer Dario bei den Heimspielen im Marschwegstadion sieht, der weiß, dass er es machen würde. Er ist da. Er spricht freundschaftlich mit den Verantwortlichen. Er hat großes Interesse am VfB. Selbst als Co-Kommentator bei NordFV TV hat er zuletzt fast liebevoll über die Mannschaft gesprochen und dabei dennoch ganz deutlich die Fehler angesprochen. Außerdem wäre Dario jetzt einer fürs Herz. Ja, das genügt nicht. Und ja, er würde uns diese Saison auch nicht mehr zur Meisterschaft führen. Wahrscheinlich wird er zunächst sogar Spiele verlieren. Aber ich traue ihm zu, die Köpfe der Spieler wieder hochzubekommen und die Stimmung im Umfeld zu heben. Und das scheint mir momentan das Wichtigste zu sein. Klar sein müsste dann meiner Meinung nach, dass Dario unser Mann für die nächsten Jahre wird. Dass wir langfristig mit ihm planen. Dass er der sportliche Kopf ist, der uns den ganzen Weg bis zur Eröffnung des neuen Stadions führt, Klammer auf, und gerne darüber hinaus, Klammer zu. Das bedeutet, dass man ihm auch Schwächephasen erlauben muss, sofern erkennbar ist, dass es einen echten Plan zum Gewinnen gibt, den viele, Klammer auf, auch ich, Klammer zu, derzeit nicht sehen. Ich würde es versuchen, Zitat Ende. Und jetzt kommst du.
Es sprach Henning Orakel Menke. Also als du dann auch noch ganz am Ende erwähnt hast, dass Dario wahrscheinlich die ersten Spiele verlieren wird, da war ich kurz beeindruckt, weil dein Einstieg, der ja dann letztlich genauso gelaufen ist, übrigens es gab 0-1 in Lohne, wo wir jetzt gerade über Lohne gesprochen haben und darauf folgte das 0-3 gegen Werder 2 und die Freistellung von Fuad Gilic. Ja, du Henning, ich bin beeindruckt, was soll ich da viel zu sagen?
Ja.
Den Nagel auf den Kopf getroffen, würde ich sagen, also jetzt. Stand heute. Weil du sprichst natürlich von langfristig, ein bisschen durchhalten, bis das Stadion steht, muss der Trainer noch.
Muss er noch. Bei mir geht es darum, dass ich erkenne, dass Dario fachlich wie menschlich zu dem VfB Oldenburg passt. Und deswegen, selbst wenn es zu weiteren oder zu Niederlagen kommen sollte oder mal wieder eine Schwächephase kommt, das ist immer so in jeder Mannschaft, im Sport, bei Menschen, dann würde ich wirklich die Finger davon lassen, darüber nachzudenken, mich von diesem Trainer zu trennen. Solange wir ihn hier haben können, würde ich ihn bitte behalten wollen.
Kann ich dir nur zu 100% zustimmen. Noch kleine Bemerkung, ich nenne dich, glaube ich, jetzt ab jetzt Henning Klammer auf Menke nach diesem Text. Ich habe ja, da ein gewisses Stilmittel erkannt.
Ja, siehst du, das ist ja auch immer gut für einen Schreiberling, dass man ihn erkennt, in dem, was er schreibt.
Henning, wir gucken nach vorne. Freitagabend, Hannover 96-2. Wenn ich mir dann das Programm angucke, Dienstag drauf, Pokalspiel zu Hause gegen den SV Meppen, Samstag bei Phoenix Lübeck, wie du gerade erwähnt hast, für uns immer noch ein erweiterter Kreis der Mannschaften, die vorne mitspielen können. Den Mittwoch drauf zu Hause gegen Drochtersen Assel und den Sonntag drauf bei St. Pauli 2. Die schließen dann quasi 5 Spiele in 2 Wochen ab. Jetzt hört's happig.
Ja, Schlag auf Schlag. Die nächsten 4 Gegner sind natürlich, das sind die Gegner, besser wird's nicht in der Liga, ne? Also das wird jetzt wirklich ein starkes Programm, gerade wenn du so viele Ausfälle hast. Also nach den 4 Spielen werden wir sehr viel Neues über die Mannschaft wissen. Und es, also ich will gar nicht schwarz malen, ich glaube, dass die Mannschaft alle dieser Spiele gewinnen kann.
Aber nicht gewinnen wird. Da bin ich jetzt mal...
Das wäre zumindest, also wenn wir diese 4 Spiele auch noch gewinnen, inklusive des Pokalspiels gegen Meppen, dann müssen wir uns wirklich langsam überlegen, ob hier irgendwas nicht doch falsch läuft in der Matrix. Also das, ich kann es mir, also es fühlt sich für mich jetzt gerade doof an zu sagen, wir gewinnen die Spiele nicht.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Jedes einzelne dieser Spiele können wir gewinnen. Wir sind völlig zu Recht der Tabellenführer der Regionalliga Nord. Wir gehen also nicht irgendwie als Außenseiter in diese Spiele, sondern wir können jedes einzelne Spiel gewinnen. Aber so geballt und so dicht aufeinander vom Zeitraum und so ein dünner Kader, also wenn wir jetzt 9 Punkte holen plus den Sieg im Pokal gegen Meppen aus diesem Spiel, dann muss man eigentlich schon darüber nachdenken, der Mannschaft irgendwie eine Statue an den Hafen zu bauen oder so.
Also ich dachte, du wolltest den Rathausbalkon schon mieten.
Ja. Ja, meinetwegen. Ich hoffe, dass der Bürgermeister so umsichtig ist. Ja.
Der ist ja Fußballfan, da sollten wir von ausgehen. Ja, also genau, das sollte jetzt bei mir auch nicht so negativ klingen, aber wir müssen jetzt mal eben realistisch einordnen, dass der VfB große Sorgen in der Verteidigung hat, die bis jetzt mega kompensiert hat und jetzt einfach ein happiges Programm vor sich hat, wo dann auch eben alle Spieler fit durchkommen müssen, die man so braucht. Deswegen, ja, werden das schwere Wochen, echter Gradmesser, Härtetests. Ein Kollege sagte gerade heute Morgen zu mir, die Wochen der Wahrheit.
Eieiei, er hat ja auch in den 90ern zu viel rangeguckt, so wie wir. Da gab es auch immer solche Wochen. Ja,
nee, Ranissimo nur.
Stimmt, Ranissimo. Ja, ja. Das ist so wie der Herbst der Reformen. Aber ich finde es gut, um mal wieder seriös zu werden, dass du zu den 4 Kracherspielen jetzt noch St. Pauli 2 dazu genannt hast dahinter, weil das zeitlich sehr, sehr dicht dran ist. Das natürlich
schließt diese 2 Wochen ab, ja.
Genau. Und eigentlich, wenn du gegen St. Pauli 2 spielst, nach den vergangenen Wochen, gehst du eigentlich, ich meine das gar nicht despektierlich, ich meine das jetzt ernsthaft, gehst du in das Spiel und sagst, das müssen wir eigentlich 5-1 gewinnen oder so. Ja. Das wäre auch, glaube ich, so, wenn es ein Einzelspiel wäre. Aber nach diesen 4 Wochen, dann noch gegen egal wen, dann ist es St. Pauli zu spielen. Das hast du auch noch nicht gewonnen, das Spiel. Ne? Also das wären genau. Wirklich, wirklich harte Wochen.
Das ist noch weit weg, ja, aber ja. Diese Wochen werden auf die Kraft gehen. Wir haben da, ich glaube, letzte Woche mit Jürgen drüber gesprochen. Da muss man natürlich sagen, diejenigen, die fit sind, konnten ihre Kraft relativ gut einteilen, dadurch, dass die Ergebnisse in den letzten Wochen so deutlich waren. Trainer Dario Fossi hat da immer sehr früh und auch mit Weitsicht, sag ich mal, gewechselt. Diejenigen geschont, die Schonung brauchen. Ja, Freitag Hannover 96-2, Drittliga-Absteiger, ist mit 12 Punkten aus 8 Spielen und auf Platz 6 gestartet. Die klassische Reserve-Wundertüte, von der man nicht so wirklich weiß, wie stark sind sie. Talentiert definitiv. Haben jetzt am Wochenende 1-1 gegen den SSV Jeddelo gespielt. Davor 0-1 in Lübeck verloren. Davor aber auch 2-2 in Meppen gespielt. Das haben wir als Oldenburger selbst schon erlebt, wie schwer es da zu bestehen ist. Ja, das wird ein Gegner sein, der den VfB fordern wird.
Ja, also wir sehen und wissen, dass das einfach eine gute Mannschaft ist. Wir wissen, dass das junge Spieler sind, die fantastisch ausgebildet sind, fußballerisch. Ich will jetzt gar nicht so tun, als ob ich die Mannschaft groß kenne. Ich habe von denen noch kein Spiel live über 90 Minuten gesehen. Aber es ist völlig klar, dass das eine Mannschaft ist, die zu den Besseren gehört. Und es ist immer noch ein anderes Spiel gegen eine Mannschaft, die sich eher defensiv hinten reinschießt. Das hat Lohne ein bisschen auch so gemacht in der ersten Halbzeit, als diese spielerisch starken Mannschaften.
Das wird am Freitag nicht passieren.
Eben. Und die Erfahrung lehrt uns ja, dass der VfB eher mit spielerischen Gegnern besser umgehen kann. Deswegen habe ich eigentlich Hoffnung, dass das auch Freitag sehr gut werden kann. Und wenn wir mal angucken, was die Aufsteiger an Chancen gegen den VfB rausgespielt haben, auch an Toren geschossen haben, Altona 2, HSC Hannover 2, Schöning 1, nee, umgekehrt, ne?
HSC Hannover war das 6-1, genau. Schöning und Altona jeweils 2.
Das waren 2, ja. Genau. Und wenn man sich dann noch vorstellt, was Hannover 96-2 nach vorne vielleicht entwickeln kann, dann habe ich so ein bisschen die Hoffnung auf ein Spiel, wo viel los sein wird, was dann am Ende vielleicht in so eine Richtung Torfestival.
Ich höre dann 4-3 bei dir raus.
Ja, habe mich jetzt nicht getraut, 5-3 zu sagen, aber aber würde ich natürlich nehmen. Ich glaube, dass das Spiel hat das Potenzial, als Oldenburger, egal ob aus der Stadt oder aus dem Umland, würde ich auf jeden Fall zum Spiel kommen.
Ich glaube, so ein 4-3 würde Dario noch ein paar graue Haare mehr bringen, als bekannter Fan von defensiver Stabilität. Jetzt muss man nämlich sagen, die Gegentore gegen die Aufsteiger sind gefallen, aber vom Spielverlauf her haben sie nicht viel mit dem Spiel gemacht. Sie sind zu Zeitpunkten gefallen. Ich glaube, HSC, da stand schon 4-0. Ja, Altona war zwischendurch mal dran und auch Schöning hatte zwischenzeitlich zum 1-1 auch ausgeglichen. Ne? Aber
ich glaube, alle Spiele zweimal, ne? Zum 2-2 auch?
Haben sie sogar zum 2-2 ausgeglichen. Habe ich gerade nicht mehr genau im Kopf. Ich weiß nur, dass alle ja doch, stimmt, die haben kurz nach der Pause zum 2-2 ausgeglichen. Und dennoch waren alle Spiele sehr eindeutig, sodass man sich, Gegentore möchte man nie fangen, aber man konnte sie sich in diesen Spielen relativ bedenkenlos leisten.
Ja.
Gegen Hannover würde ich ungern in Rückstand geraten, sage ich mal so.
Und das kennen wir auch nicht. Die Mannschaft weiß nicht, wie es ist, in Rückstand zu geraten. Das hat sie einmal erlebt.
Doch aus der letzten Saison, die meisten sind ja noch da.
Ja, okay, aber in dieser Saison hat sie es einmal erlebt, am ersten Spieltag, und hat deutlich und zu Recht gegen Jeddelo verloren. Das wäre nochmal was Spannendes zu sehen. Nicht, dass ich mir das wünschen würde, aber diese Facette der Mannschaft kennen wir noch nicht.
Ist das tatsächlich der einzige Rückstand? Ja, wa? Erster Spieltag Jeddelo?
Ich wüsste sonst nicht.
Ich vertraue dir da blind.
Aber
ich
gehe noch mal kurz die Spiele durch. Lass uns das mal einmal als Gelegenheit nehmen, diese fantastische Serie einmal auszusprechen.
Ja, danach kam das.
Also, warte mal. 3-1 gegen Norderstedt.
Da fiel das Gegentor erst in der 90. Minute.
4-0 gegen den VfB Lübeck, kein Gegentor. 1-0 gegen den SV Meppen, kein Gegentor. 4-0 gegen den HSV 2, kein Gegentor. 6-2 gegen Altona, kein Rückstand.
Kein Rückstand.
5-2 gegen Schöningen, kein Rückstand. 6-1 gegen den HSC Hannover, kein Rückstand. 3-0 in Lohne, kein Gegentor. Also einmal, die Mannschaft kennt das nicht. Ein Punkt. Der andere Punkt, 8 Siege in Folge. Ich bin das 34. Jahr dabei. Ich erlebe das zum dritten Mal. Das war
zum dritten Mal. Erzähl die ersten beiden Male. Komm, das machen wir noch mit.
Das erste Mal war die Saison 01-02, Oberliga. Das war das zweite Viertliga-Jahr der Geschichte des VfB Oldenburg. Da haben wir die ersten 11 Spiele gewonnen. Dann ein Unentschieden zu Hause gegen Kloppenburg, ein 0-0. Und dann in Wilhelmshaven verloren am 13. Spiel.
Das ist ein lebendes Lexikon, aber mach weiter.
Ich erzähle aus meinem Leben. So wie Opa, der von früher erzählt. Und dann sind wir aber Meister geworden 2002. Und das andere Mal war jetzt in der Aufstiegssaison.
Moment, da muss ich kurz einhaken. Meister geworden 2002, aber nicht aufgestiegen.
Ja gut, du musst es
natürlich. Wir müssen ihm die Geschichte einmal zu Ende erzählen. Weil dann denkt man ja, wie? Meister geworden?
Bis jetzt war es so schön. Nein, damals war es wie so oft, dass man eine Relegation spielen musste. Damals ging in HSV 2. Hinspiel am Marschweg, 12.000 Zuschauer, 0-0. Rückspiel im Volksparkstadion, der HSV aufgefüllt mit 4-5 Profispielern. Verliert dann 2-5 im Volksparkstadion und steigt dann wie so oft nicht auf. Aber dennoch, in dem Jahr eine Serie von so vielen, sogar mehr Siegen, und es hat zur Meisterschaft geführt. Das letzte Mal dann in der Aufstiegssaison zur dritten Liga auch mit diesen 8 Siegen zu Beginn, die auch zur Meisterschaft geführt haben. Welche Schlussfolgerungen wir daraus ziehen für dieses Jahr, überlasse ich dir.
Das ist schön, dass du mir das überlässt. Ich gucke mir das erstmal in Ruhe weiterhin an. Ich habe tatsächlich auch ein gutes Gefühl, dass ein 9. Sieg hinzukommt, auch wenn Hannover 2 ein sehr guter Gegner ist. Danach bin ich wirklich gespannt, wie der VfB dann das, können wir ja jetzt schon sagen, dann wird es ein intensives Pokalspiel Dienstagabend gegen Meppen geben, Ausgang offen. Und dann bin ich gespannt, wie es danach wirklich weitergeht. Also ich will jetzt nicht das Hannover-Spiel abwarten, aber für mich ist dieses Meppen-Spiel Dienstag mittendrin, einer Woche mit 5 Spielen in 2 Wochen, mit einem angeschlagenen Kader, glaube ich, wirklich kann eine Richtung vorgeben.
Ja, ich habe mich, ich weiß gar nicht mehr, ob heute Morgen oder gestern dabei erwischt bei dem Gedanken. Also Derbys gegen Meppen sind immer fantastisch, sind die besten Spiele des Jahres. Pokalspiele sind immer toll, K.O.-Spiele. Ich habe mich bei dem Gedanken erwischt zu denken, müssen wir jetzt dieses Pokalspiel da drin haben? Das stört eigentlich.
Bezogen auf die Liga gebe ich dir da recht.
Auf die Liga, auf den Kader, auf die Spielansetzung. Kommt es zur Unzeit. Also gut, aber jetzt müssen wir so gewinnen. Macht ja nichts.
Zumal wir ja auch in der letzten Saison gelernt haben, dass es jetzt im NFV-Pokal auch Verlängerungen gibt. Ja. Und dass das Spiel gegen Meppen, egal in welche Richtung, einseitig wird, da gehe ich jetzt mal nicht von aus. Also man könnte sich auch eventuell auf einen langen Abend im Marschwegstadion einstellen.
Das ist so. Und unsere Freunde vom SSV Yellow 2 haben es erlebt, dass sie einen ganz tollen Pokalabend gegen den VfL Osnabrück hatten, zu Hause gewonnen haben nach Verlängerung und Elfmeterschießen und danach direkt nach Meppen mussten und da 0-4 verloren haben und, glaube ich, auch durch die Belastung und auch vielleicht auch durch das Emotionale, dass man gerade gegen Osnabrück gewonnen hat, dann doch wenig Chancen hatten, dieses Spiel zu gewinnen.
Was ja auch total menschlich und verständlich ist, wenn du so ein Highlight dienstagsabends 120 Minuten gegen den Drittligisten hast, da gewinnst, dann hatten sie eben von dir angesprochen 2-3 Verletzungen, die am Freitag nicht mitspielen konnten, und das ist so ein bisschen das. Ich möchte es nicht beschreien, aber das ist das, was der VfB vermeiden muss, dass man eben aus diesen Spielen jetzt noch mehr Verletzte mitnimmt. Viel, viel mehr kann man jetzt nicht mehr auffangen, personell.
Nein, das ist jetzt wirklich, jetzt sind wir wirklich am Rand. Mehr ist nicht aufzufangen, ohne dass es eine erhebliche Leistungsverschlechterung gibt. Und wenn wir auf das Pokalspiel Meppen gucken, Meppen ist natürlich jetzt voll drin, jetzt wieder 6 Tore geschossen. Der Ulbricht steht bei 10 Toren, genauso wie Max Facklam. Und der hat diese 10 Tore tatsächlich sogar alle selber geschossen. Ja.
ich höre den Wink mit dem Zauber. Also gibst du mir recht, dass wir da über ein Eigentor letzte Woche gesprochen haben, gegen den HSC Hannover.
Lars, wir sind ja beide Fußballer, Gelernte. Du weißt ja, wie es
läuft. Der Schiedsrichter scheinbar nicht. Sonst hätte er nicht Mats Fackler beigetragen als Torschütze.
Ja, wirklich ein Herz für Amateur-Schiedsrichter, die nur das sehen, was sie da geboten kriegen. Das Tor zählt für Mats Fackler. Ganz kurz, fällt mir gerade ein, Toni Polster klagt gegen die Verbände, weil ihm 2 oder 3 Tore, der ist Rekordtorschütze der österreichischen Nationalmannschaft, und die haben damals Länderspiele gehabt, die nicht offiziell angemeldet worden sind, und da hat er 2, 3, 4 Tore geschossen, die werden aber nicht in die Statistik genommen, und er klagt seit Jahren, dass diese Tore anerkannt werden.
Ja, ich kenne die Geschichte
tatsächlich. Siehste, und Max Facklam ist
ja. Aber finde ich geil, ja, mega, dass er einfach sagt, ey Leute, ich habe 3 Tore mehr gemacht, ich will, dass die da stehen.
Ja, zumal es ja in Österreich auch nicht irgendwie um 200 Tore geht, sondern also 40 oder so.
Wenn überhaupt.
Ja, und dann könnte ja auch schon mal jemand anderes kommen irgendwann. Das finde ich gut. Und Facklam ist jetzt eben in der gegenteiligen Situation, und jeder Stürmer nimmt jedes Tor gerne mit, und es sei ihm herzlich gegönnt.
Wir werden am Freitagabend mindestens das 11. sehen.
Oh, mindestens das 11.
Ja, klar.
Also Max Facklam, nochmal für alle Zuhörer, Max Facklam schießt am Freitagabend mindestens ein Tor für den VfB Oldenburg, wenn nicht 2 oder 3.
So steigen wir aus dieser Folge aus. Henning, schön, dass du wieder da bist. Wir freuen uns auf die nächsten Wochen. Wir freuen uns über den Lauf des VfB und drücken die Daumen, dass er weitergeht.
So machen wir es. Lars, vielen Dank. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Dankeschön.
Herrlich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.